NDR Kultur à la carte.
Mit Friederike Westerhaus, hallo. Stell dir vor, es geht nicht und einer tut es doch. Das ist der Titel eines neuen Buches, geschrieben hat es Felix Klieser. Er ist Hornist, wurde 1991 in Göttingen geboren, ohne Arme. Und er hat konsequent seinen Traum verfolgt, den Traum, Hornist zu werden. Das hat er längst geschafft, er ist erfolgreich international unterwegs. Und seine Erfahrungen, die teilt er in diesem Buch. Heute ist er hier. Grüß dich, Felix, hallo.
Hallo.
Felix, dein Buch heißt im Untertitel, wie wir lernen, mehr zu können, als wir denken. Was ist das denn nun? Ist es eine Autobiografie? Ist es eher ein Coaching-Buch? Ist es eine Mischung?
Es ist keine Autobiografie. Und ich weiß, es haben manche geschrieben, es sei eine Autobiografie. Nein, es ist definitiv keine Autobiografie und es war auch nie als Autobiografie gedacht, sondern es geht so ein bisschen darum, ich habe mich sehr lange damit auseinandergesetzt, wie wir Menschen zu dem werden, was wir sind und wie viel sozusagen Umstände Einfluss darauf nehmen können, weil es das ist, was im Endeffekt mein Leben ausmacht und mein Leben geprägt hat. Und mit der Feststellung, dass wir vielleicht mehr Einfluss auf unser Leben haben, als wir uns manchmal denken und wie man das erkennt und wie man das für sich nutzen kann, das sind so ein bisschen so die übergeordneten Themen des Buches.
Und darüber wollen wir natürlich mehr erfahren, aber erstmal hören wir dich jetzt hornspielenderweise. Der erste Satz aus dem D-Dur-Konzert von Wolfgang Amadeus Mozart und begleitet wirst du von der Camerata Salzburg.
Thank you.
Felix Klieser war das mit dem ersten Satz aus dem D-Dur-Hornkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart. Gespielt hat er mit der Camerata Salzburg und Felix Klieser ist zu Gast hier in NDR Kultur à la carte. Stell dir vor, es geht nicht und einer tut es doch, dein neues Buch, Felix. Und es ist schon dein zweites Buch nach Fußnoten, ein Hornist ohne Arme erobert die Welt. 2014 ist das erschienen, jetzt also 10 Jahre später noch ein Buch. Warum war es jetzt der richtige Moment für dein zweites Buch?
Nee, die Bücher haben eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun. Also das erste Buch war eher autobiografisch. Das zweite Buch beschäftigt sich eher mit Themen wie, wie funktionieren Wünsche, Problembewältigung, mit schwierigen Situationen umgehen. Also es ist vor allen Dingen auch ein Buch, was explizit auch für Menschen geeignet ist, die jetzt gar nichts mit Musik zu tun haben oder die sagen, also Musik ist jetzt gar nicht so mein Feld. Für die ist dieses Buch auch etwas. Mein Leben ist eigentlich nur sozusagen Mittel zum Zweck. Also es geht eigentlich nur um, wenn Geschichten aus meinem Leben auftauchen, dann dienen sie eigentlich nur dazu, bestimmte Sichtweisen kenntlich zu machen oder sie zeigen, woher ich oder weshalb ich bestimmte Sichtweisen zu bestimmten Themen habe. Das ist eigentlich so der Punkt. Deswegen sind das zwei sehr, sehr unterschiedliche Dinge und dieses Thema ist etwas, was mich schon seit Jahren beschäftigt und angefangen hat das so ein bisschen damit, dass nach Konzerten sehr oft Leute, die schon so im, sag ich mal, Rentenalter waren, zu mir gekommen sind und mir erzählt haben, dass sie ja jetzt total viel Zeit haben und eigentlich immer schon ein Instrument lernen wollten, aber sich nicht trauen beziehungsweise es nicht für möglich halten, da sie ja schon zu alt dafür sind. Und das fand ich dann immer so schade, weil es gibt keine Belege dafür, dass man auch im hohen Alter kein Instrument mehr lernen kann. Mhm. Was also eher so der Grund oder wo eher so der Grund darin lag, dass sie sich das selbst nicht zugetraut haben. Und das ist mir dann immer wieder im Leben begegnet und habe ich mich sehr damit auseinandergesetzt, okay, wie bist du eigentlich in jungen Jahren mit diesen Situationen umgegangen, wo dir Leute gesagt haben, dass etwas nicht funktioniert? Und ich glaube, das sind sehr viele Themen, wo man, wenn man da so einen anderen Blick auch auf die Dinge hat, dass man ganz viele neue Dinge an sich und im Leben entdecken kann.
Also ein Buch, was sich eben auch und explizit an Leute richtet, die nicht aus der Musikwelt kommen, können sie natürlich. Also es ist halt nicht so, dass Leute, die mit Musik zu tun haben, da nicht Sachen finden, die vielleicht sie inspirierend finden. Wenn man auf deine Homepage guckt, da sieht man, dass du auch als Speaker auftrittst und da geht es dann eben auch um solche Themen, Problemlösung, Motivation, Resilienz, Umgang mit herausfordernden Situationen und sowas. Das heißt, es muss irgendwo ja auch einen Zeitpunkt gegeben haben oder eine Zeitspanne, wo du angefangen hast, dich mit diesen Fragen überhaupt genauer zu beschäftigen. Also man schöpft da ja nicht einfach so aus der Lameng. Wann war das für dich so, dass du gesagt hast, so, ich gucke mir das mal genauer an?
Also ich glaube, ich habe sehr, sehr viele Dinge unbewusst gemacht. Also es gibt ja in dem Buch zum Beispiel dieses Kapitel Der Teppich der Erleuchtung, wo es darum geht, wie ich von der Musikschule in die Musikhochschule mit 13 Jahren gewechselt bin und plötzlich mich unglaublich unwohl gefühlt habe und auch gar nicht mehr geschafft habe, im Unterricht oder bei Vorspielen sozusagen meine Leistung abzurufen. Und dann habe ich da mit wahnsinnig vielen Leuten drüber gesprochen und alle meinten, ja, du bist einfach nervös und vor Professoren vorzuspielen, das ist halt wie vor Publikum vorzuspielen, das ist völlig normal und wenn man nervös ist, dann fällt es einem schwer, gut zu spielen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, das ist nicht diese Nervosität. Also ich habe das dann angefangen mit anderen Lebenssituationen, wo man auch nervös ist, Klassenarbeiten zum Beispiel, zu vergleichen und habe dann überlegt, okay, wie ist da das Körpergefühl und wie ist das Körpergefühl, wenn ich in die Hochschule nach Hannover reingehe? Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass ich sehr auf den Untergrund fixiert bin. Mhm. Und sobald ich auf einem Untergrund sitze, der kein Teppich ist, sondern irgendwie Holzboden oder PVC-Boden ist, fühle ich mich total unwohl. Und bei meinen Eltern zu Hause gab es nur Teppichboden. In der Musikschule, wo ich vorher war, da waren die Böden immer mit solchen Teppichen ausgelegt. Das bedeutete, ich war es überhaupt nicht gewohnt, nicht auf Teppichböden zu spielen. Und dann habe ich angefangen zu sagen, okay, ich muss diese Situation auf einem nackten, also teppichfreien Boden zu spielen, muss ich irgendwie simulieren. Und dann habe ich mir überlegt, bei meinen Eltern zu Hause gab es halt nur Teppichböden. Und dann war die einzige Möglichkeit, war ins Badezimmer zu gehen. Dann bin ich ins Badezimmer gegangen, habe dort Teppichvorleger, alles, was irgendwie auch nur den Hauch von Stoff hatte, rausgeschmissen und habe mich dort hingesetzt und gespielt. Und dann habe ich festgestellt, Mensch, das ist genau das Körpergefühl, dieses unangenehme Körpergefühl, was ich habe, wenn ich in Hochschul bin. Und dann habe ich gemerkt, das liegt gar nicht, also nervös bin ich natürlich auch, aber es liegt vor allen Dingen daran, dass ich nicht gewohnt war, auf Nicht-Teppichböden zu spielen. Und dann habe ich angefangen, nur noch im Badezimmer zu üben.
Klang schlimm,
ja, aber um diese Situation zu simulieren.
Ja.
Und so habe ich es geschafft. Also dann bin ich noch ins Gästebad irgendwann gegangen und dann der Endgegner war dann der Hauswirtschaftsraum mit Betonböden und es hat nach alter Farbe gerochen, also ganz gruselig. Aber das Resultat war, dass ich dann irgendwann gelernt habe, mich in jeder Situation mit dem Horn wohlzufühlen. Und das sind so Situationen, wo es einfach darum geht, sich selbst mit sich selbst zu beschäftigen. Also zu sagen, okay, ich fühle mich unwohl oder bestimmte Dinge funktionieren nicht. Warum funktioniert das denn nicht? Und da auch mal so ein bisschen in die Tiefe reinzugehen und da so eine gewisse Neugier für sich selbst zu entwickeln und sich nicht mit einer einfachen Lösung auseinanderzusetzen, sondern einfach mal zu lernen, okay, wie kann ich rausfinden, warum die Dinge so sind? Ich meine, viele Menschen sind sehr geruchsaffin oder sind, wenn sie bestimmte Dinge wahrnehmen oder Geräusche wahrnehmen, dann haben sie sofort bestimmte Emotionen und Gefühle. Und das an sich selbst zu entdecken, kann unglaublich spannend und spaßig sein. Und das war natürlich etwas, was ich mit 13 schon irgendwie instinktiv gemacht habe, aber wo ich jetzt erst in meinem Erwachsenenalter sozusagen an dem Punkt bin, wo ich darüber nachgedacht habe, ey, was hast du eigentlich gemacht und warum hast du es gemacht und wie resultiert das und so weiter. Und das dann erst sozusagen so ein bisschen aufgearbeitet habe, was ich früher so ein bisschen ja aus der kindlichen Laune oder Neugier herausgemacht habe.
Finde ich eigentlich auch ein starkes Bild, ehrlich gesagt, ne? Dass sozusagen in dem Moment, wo kein Teppich da war, dir wie der Boden unter den Füßen weggezogen war. Und dass sich das dann so stark auch körperlich bei dir gezeigt hat, dass du wie blockiert warst und eigentlich nicht mehr richtig vernünftig das Hornspielen zustande gekriegt hast in dem Moment, was du zu Hause konntest.
Genau, also es war so ein bisschen so, dass ich kein Selbstvertrauen mehr hatte. Also dass ich an allem auf einmal gezweifelt habe. Einfach, weil es eine ungewohnte Situation war. Und ich erlebe so oft, auch wenn ich junge Leute unterrichte oder Unterricht gebe, dann ist es zum Beispiel so, dass ich immer darauf achte, dass sobald die auf die Bühne gehen, dass sie einfach ein gutes Gefühl haben, dass sie Stücke spielen, mit denen sie sich wohlfühlen, dass sie die Umstände haben, in denen sie sich wohlfühlen. Also, dass man sagt, dass junge Menschen einfach lernen, sich auf einer Bühne erstmal wohlzufühlen. Es geht nicht darum, irgendwelche bestimmten Stücke zu spielen, bestimmte Leistungen abzurufen, sondern das kann man im Unterricht machen. Und wenn es dann auf die Bühne geht, dort sollen sich die Leute erstmal wohlfühlen, dass der Kopf lernt, eine Bühne ist nichts Schlimmes, eine Bühne kann Spaß machen, eine Bühne kann toll sein. Und das sind aber so Prozesse, die lernt man, oder das hat wenig mit Talent oder mit Fähigkeiten zu tun, was man instinktiv immer sagt. Ja, es gibt Bühnenmenschen, die sind für die Bühne geboren, und dann gibt es Menschen, die sind überhaupt nicht für die Bühne geboren, die sind eher auf abseits der Bühne irgendwie stark. Das stimmt eigentlich gar nicht, sondern wir können das alles in irgendeiner Form lernen. Dazu muss man halt nur manchmal wissen, was man dagegen oder was man dafür tun kann.
Du hast dir Musik gewünscht, den Danson Nummer 2 von Arturo Marquez mit dem Simón Bolívar Youth Orchestra unter Gustavo Dudamel. Warum dieser Wunsch?
Ja, das ist ein sehr schönes Stück. Ich habe eine interessante Beziehung zu diesem Stück. Und zwar, das war, als Corona losging und plötzlich alles zu war, alle Konzertsäle zu waren und so weiter. Da rief mich Alondra de la Parra an und meinte, sie hätte da irgendwie so ein interessantes Projekt. Und das heißt sie Impossible Orchestra. Und die Idee war es, ganz viele Musiker aus überall und nirgendwo von der ganzen Welt verteilt zusammenzuführen, digital natürlich, weil treffen durften wir uns nicht, und dann gemeinsam dieses Stück von Marquez aufzunehmen. Und das war ein total tolles Erlebnis. Also meine Hornkollegen kamen alle von den Berliner Philharmonikern und es waren wirklich sehr, sehr tolle, zum Teil auch eigentlich eher Solisten, die dann an diesem Projekt teilgenommen haben. Und so haben wir uns dann irgendwie zusammengefunden und dann auch vorletztes Jahr im Sommer haben wir es dann auch gemeinsam nochmal live in Mexiko gespielt. Und Arturo ist ein total toller Mensch, den ich dann auch in Mexiko kennengelernt habe und der dann auch für das Festival, das Pax-Festival, wo ich dort gespielt habe, auch ein Stück geschrieben hat, wo auch ein Teil sozusagen ein Solo-Satz ist, ein Solo-Konzert, was ich dann eben gespielt habe. Und das sind tolle Erinnerungen, die ich habe, und deswegen habe ich mir dieses Stück ausgesucht. Musik
Echt klasse Musik. Arturo Marques, der Danzon Nummer 2 hier aufgenommen vom Simón Bolívar Youth Orchestra unter Gustavo Dudamel. Das war ein Ausschnitt aus diesem Stück. Bei uns ist Felix Klieser. Er hat sein neues Buch Stell dir vor, es geht nicht und einer tut es doch kürzlich veröffentlicht. Felix, und du hast eben erzählt, wenn du mit deinen Studierenden arbeitest, dann geht es auch darum, sich wohlzufühlen auf der Bühne, zu gucken, wie geht das, dass ich da frei atmen kann, dass ich mich gut fühle, wenn ich vor das Publikum trete. Nun ist es nicht so, dass jeder dafür ins Badezimmer gehen soll, um zu üben. Denn natürlich braucht auch jeder Mensch was Unterschiedliches, um sich wohlzufühlen. Was würdest du denn sagen, was ist wichtig dazu, um dem überhaupt auf die Spur zu kommen?
Also ich glaube, ich meine, auch die meisten Menschen müssen jetzt nicht auf eine Bühne gehen, sondern die meisten Menschen haben vielleicht irgendwie ein Bewerbungsgespräch oder müssen sich irgendwo präsentieren oder müssen irgendwo einen Vortrag halten oder müssen eine Rede auf dem 90. Geburtstag halten oder sowas. Es gibt ja immer Situationen, wo man in irgendeiner Form vor Leute tritt und dann eine Nervosität hat. Und das ist völlig normal, aber ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich zum Beispiel auch für mich gelernt habe, ist, dass wir lernen müssen, freundlich zu uns selbst zu sein. Weil der Punkt, wenn Lampenfieber zu, sagen wir mal, Angst wird, ist eigentlich immer der Punkt, in dem man sich selbst Horrorszenarien ausmalt, indem man sagt, oh Gott, wenn das passiert, wenn die Leute so über mich denken, wenn ich mich blamiere, wenn ich einen Blackout habe und so weiter. Und wir tendieren sehr oft dazu, sehr schlecht mit uns selber umzugehen und uns selber unglaublich Druck zu machen und uns unglaublich zu belasten, was dann wieder so eine Kettenreaktion angeht. Denn auch ganz ehrlich, wenn ich jetzt auf eine Bühne gehe und es geht was schief, da passiert ja nichts. Da stirbt niemand, da wird niemand krank, es kommt niemand zu Schaden. Das Einzige, was passiert, dass ich irgendwie schlecht gespielt habe. Und das ist ja im Grunde genommen eigentlich nicht so wahnsinnig schlimm. Aber wir selber sehen es oft sehr, sehr schlimm. Und was mir sehr, sehr oft im Leben hilft, ist sozusagen, es kommt auch in dem Buch vor, diese Warum-Frage. Also man stellt sich wie so ein kleines Kind, ja, was immer Warum fragt. Also du sagst, okay, ich mag nicht so gerne auf die Bühne gehen. Warum? Weil ich mich dort unwohl fühle. Warum? Weil ich Angst habe, dass die Leute schlecht hinterher über mich denken. Warum? Ja, weil die Leute mich darüber definieren, was ich auf einer Bühne mache. Warum? Also, dass man immer weiter, dass man sagt, wenn man 7-8 Mal warum gefragt hat, das kann man auch mit anderen Dingen, das muss man nicht nur mit Lampenfieber machen, das kann man auch mit sich selbst machen, wenn man sagt, irgendwie auf das habe ich Lust und auf das habe ich weniger Lust, dass man sich einfach ganz oft die Frage mal warum stellt, um zu verstehen, woher kommt das eigentlich? Und wenn ich weiß, woher das eigentlich kommt und ich Angst vor etwas habe, ist das wirklich begründet? Denn ich glaube, die meisten Entscheidungen, die wir treffen, die treffen wir nicht aus positiven Absichten, sondern um negative Dinge zu vermeiden. Also Angst ist ja ganz oft ein Faktor, warum wir uns Dinge nicht trauen. Also wenn es darum geht, etwas Neues zu lernen beispielsweise, ist es ja meistens so, dass die Leute Angst davor haben zu versagen. Angst ist vielleicht nicht so gut hinzubekommen. Angst haben, sich zu blamieren, die sie davon abhalten, neue Dinge auszuprobieren. Und da hilft es mal wirklich auf den Grund zu gehen und sagen, ist das wirklich so schlimm? Also wenn du jetzt sagst, okay, du bist jetzt sagen wir mal 80 und willst noch Klavier lernen und du spielst jetzt kein Rachmaninoff noch Klavierkonzert mehr. Ist das wirklich schlimm? Also ist das so schlimm, dass du sagst, ich will lieber in der Situation bleiben, in der ich gerade bin, weil das ist viel besser, oder ist es eigentlich gar nicht so schlimm? Und dann stellt man auch ganz oft fest, dass in den meisten Situationen es eigentlich gar nicht so katastrophal ist. Das bedeutet, Dinge auszuprobieren und zu scheitern, in Anführungsstrichen, es bedeutet eigentlich nur, dass man genau da steht, wo man jetzt auch steht. Und das ist ja gar nicht so schlimm. Und wenn man sich das so ein bisschen bewusst macht, ich glaube, dann traut man sich viel mehr Dinge im Leben zu. Und das habe ich im Leben sehr oft gemacht. Ich war oft in Situationen, wo ich nicht wusste, wie soll das gehen, wie soll ich das hinkriegen, wie soll das funktionieren. Und dann habe ich es einfach mal gemacht, ohne zu wissen, ob es dafür eine Lösung gibt oder ob das irgendwie funktioniert. Sondern ich habe es einfach gemacht und dann wurde ich irgendwann immer mehr in einem bestimmten Bereich so ein kleiner Experte und habe dann immer mehr dazugelernt. Und irgendwann hat es dann funktioniert. Aber das ist ohne dieses einmal ins kalte Wasser reinspringen, hätte ich wahrscheinlich jetzt nicht das Leben, was ich gerade habe.
Ja, eine ganz klassische Frage in dem Zusammenhang ist natürlich eben, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also was du da gerade angedeutet hast, ne? Wie schlimm ist es denn nun eigentlich wirklich?
Genau, also ich habe ja in dem Buch, das ist so ein kleines Gedankenspiel, ich habe das früher immer gespielt und heute nenne ich das 100-Euro-Spiel. Also man stellt sich vor, man spielt ein Spiel und es gibt zwei mögliche Szenarien. Entweder man gewinnt dieses Spiel oder man verliert dieses Spiel. Und wenn man das Spiel gewinnt, dann bekommt man 100 Euro. Und wenn man das Spiel verliert, dann passiert exakt gar nichts. Das bedeutet, das Schlimmste ist, dass man das Spiel mit dem verlässt, mit dem man es betreten hat. Und wenn man dieses Szenario mal durchspielt und jemanden fragen würde, würdest du dieses Spiel spielen, dann würde, glaube ich, jeder Mensch dieser Welt würde dieses Spiel spielen, weil man immerhin eine Chance hat, 100 Euro zu gewinnen. Und ansonsten würde ja nichts passieren. Und dieses 100-Euro-Spiel, das kommt oder das begegnet uns im Leben so oft, allerdings mit dem kleinen Problem, dass es da nicht als dieses klare 100-Euro-Spiel auftaucht, sondern immer so verpackt in Geschichten, in Anekdoten, in Situationen und so weiter. Und wenn man sich halt mal wirklich klar macht, okay, ich kann jetzt vielleicht 100 Euro gewinnen, ich habe aber vielleicht Angst zu verlieren, dann setze ich mich mal damit auseinander, was kann ich denn wirklich verlieren? Was ist denn wirklich das Allerschlimmste? Und wenn wir dann feststellen, naja, eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich genau da stehe, wo ich jetzt auch stehe. Mensch, dann kann man es doch einfach mal spielen. Und das sind so kleine Gedankenspiele, die mir immer sehr, sehr geholfen haben und die ist halt, worum es dann halt auch im Buch geht, wie wir sozusagen auch Wege finden, mal Dinge auszuprobieren, die wir vielleicht auf den ersten Blick gar nicht ausprobieren würden.
Und da ist natürlich das, dass du überhaupt Hornist geworden bist, ein Beispiel, denn im ersten Moment würde man ja denken, ja, wie soll das bitte schön gehen? Und es hat auch vor dir ja niemand gemacht. Niemand ohne Arme hat vor dir jemals Horn gespielt. Und es war also von vornherein, als du sagtest, ich möchte das aber, ich will das gerne machen, ich will Horn spielen und nicht nur Horn spielen, sondern irgendwann war dann auch klar, ich will auch Hornist werden. Das hieß, du musstest es dir komplett selber aneignen, wie das gehen kann.
Genau, also ich wusste es am Anfang auch überhaupt nicht. Also niemand wusste das, wie es funktionieren sollte. Und am Anfang, man wird immer doof geboren und lernt alles, was man kann im Leben dazu. Das ist bei jedem Menschen auf der Welt so. Und genau so war das bei mir auch. Ich wusste nicht, also bei Hornisten ist die größte Herausforderung. Normalerweise haben die Hornisten die rechte Hand im Schalltrichter drin. Und das führt dazu, mit der rechten Hand kann man sehr viel am Klang einstellen. Also die Klangfarbe verändern, die Artikulation verändern und so weiter. Auch Intonation kann man damit verändern. Und das konnte ich natürlich nicht. Also dadurch, dass ich eben keine rechte Hand im Schalltrichter hatte. Und ich musste dann Wege finden, wie bekomme ich dieselbe Qualität des Hornspielens hin, ohne rechte Hand im Schalltrichter. Und auch da, ich konnte niemanden fragen, ich konnte mir das nirgendwo abgucken, ich konnte auch nicht ein Buch aufschlagen, wo es irgendwie drin stand, sondern ich musste selber durch Versuch und Irrtum ganz einfach ausprobieren und gucken, was passiert, herausfinden, wie ich dem Klangideal, was ich möchte, immer einen Schritt näher komme. Und das war ein Prozess, der hat Jahre absolut oder Jahrzehnte, kann man vielleicht sogar sagen, gedauert. Und je mehr man lernt und je mehr man auch zum Beispiel Fehler macht, also zum Beispiel Fehler sind ja bei uns in der Welt etwas sehr, sehr Schlimmes. Für mich sind Fehler etwas total Positives, denn jedes Mal, wenn ich was falsch mache, lerne ich ja dazu, wie ich es vielleicht nicht machen sollte. Und wenn man das jetzt auf das Horn überträgt und ich mache etwas falsch oder ich mache etwas und der Klang wird schlechter, dann weiß ich genau, okay, Felix, so und so und so solltest du es auf gar keinen Fall machen, denn dann wird der Klang schlechter. Und das ist ein wichtiger Lernprozess, den man sich auch zugestehen muss. Und wenn man da sozusagen einfach stur an sich glaubt und auch so ein inneres Vertrauen in sich entwickelt, dann ist das etwas, wovon ich überzeugt bin, dass man fast alles hinbekommen kann und das dann eben auch schaffen können. Und genauso habe ich das dann auch gemacht, einfach zu sagen, ich probiere irgendwas aus, entweder der Klang wird besser, dann bleibe ich auf dem Weg, oder der Klang wird schlechter, dann verlasse ich wieder den Weg. Und mit jedem Ding, was ich ausprobiert habe, habe ich ein kleines bisschen mehr gelernt.
Ich bin neugierig auf das nächste Stück, was du uns mitgebracht hast. Das ist eher ein unbekannteres Hornrepertoire. Ethel Smyth, das Konzert für Violine, Horn und Orchester. Da hören wir jetzt rein. Eine Aufnahme mit Sascha Gavrilov, Marie-Louise Neunecker und der NDR Radio Philharmonie. Was verbindest du mit dem Stück? Warum hast du uns das mitgebracht?
Ja, ich habe das dieses Jahr im Mai, habe ich das in Barcelona tatsächlich das erste Mal gespielt. Ich kannte es vorher auch schon, habe es jetzt das erste Mal gespielt. Und das ist so, es gibt ja immer so Stücken, die nenne ich so unbekannte Perlen. Also so Stücke, wo man sagt, wow, das ist unglaublich tolle Musik, das ist unglaublich gute Musik, die viel zu unbekannt sind dafür, wie gut sie sind. Und das ist eins dieser Stücke. Und als ich dann jetzt hierher gekommen bin, dachte ich mir, ey, das wäre doch eine super Chance, das mal den Leuten zu präsentieren. Thank you.
haben wir reingehört ins Konzert für Violine, Horn und Orchester von Ethel Smyth, Zsaszko Gavrilov, Marie-Louise Neunecker und die NDR Radio Philharmonie waren das. Felix Klieser bei uns zu Gast hier in NDR Kultur à la carte, selbst Hornist. Und eben gerade hast du gesagt, Felix, als das lief, ja, da an dieser einen Stelle, da muss dann die Hornistin, der Hornist gleichzeitig singen und spielen. Auch was nicht gerade oft passiert im Repertoire.
Nee, also es kommt ab und zu vor. Also Karl Maria von Weber gibt es ein Concertino, wo das auch drin vorkommt, wo man spielen und singen muss. Es kommt echt sehr, sehr, sehr selten vor. Allerdings, wenn es dann vorkommt, muss man es halt richtig üben, weil man muss halt wirklich parallel, man hat einen Luftstrom und muss diesen Luftstrom sowohl fürs Horn, also für die Vibration der Lippen, als auch fürs Singen verwenden. Und das ist echt schwierig, also auch so Balance zu finden, also dass man halt wirklich laut singt und leise spielt, weil wenn man normal singt und normal spielt, dann hört man das Gesinge gar nicht, also man muss das wirklich so ein bisschen umdrehen und das sind dann immer so Dinge, wo man sich dann für 3 Takte irgendwie wahnsinnig abmüht.
Passt ja irgendwie auch zu deinem Buch. Denn in deinem Buch, stell dir vor, es geht nicht und einer tut's doch, geht's eben auch unter anderem um dieses, wie gehe ich eigentlich um mit Problemen? Und was sind Probleme eigentlich für mich? Was habe ich eigentlich für eine Haltung zu Problemen? Du sagst von dir, Problemlöser sei dein zweiter Vorname, weil du eigentlich dein ganzes Leben lang immer damit konfrontiert gewesen bist, Probleme zu lösen. Und einen Umgang damit gefunden hast. Wenn ich das jetzt so höre mit diesem Stück hier und so, was du ja selber auch schon gespielt hast. Also es gibt für dich durchaus auch so Probleme, die dich in einem positiven Sinne herausfordern, wo du einfach auch Lust hast, die anzugehen und damit zu beschäftigen, oder?
Naja, man muss sich ja vorstellen, ich bin ja auf die Welt gekommen und kannte nur die Welt, so wie sie halt für mich war. Und wenn man halt ohne Arm auf die Welt kommt, ist das erstmal gar nicht so die Herausforderung, dass man ohne Arm auf die Welt kommt, sondern dass man in eine Welt geboren wurde, die halt für Menschen mit Händen konzipiert und gebaut wurde. Und das bedeutete, ich musste die komplette Welt für mich erstmal adaptieren, was wiederum bedeutete, dass egal, was ich machen wollte, selbst die kleinsten Dinge irgendwie einen Stift halten, war erstmal ein Problem in Anführungsstrichen für mich, weil ich komplett eine Lösung finden musste und weil mir es auch niemand zeigen konnte. Also ich konnte das jetzt nicht irgendwie nachmachen. Und dementsprechend war halt für mich als Kind so solche Herausforderungen und Probleme waren einfach die Normalität, die Selbstverständlichkeit so. Aber das Zweite, was ich eben dann auch gelernt habe mit jeder Situation, die ich dann irgendwie hingekriegt habe, habe ich dann halt auch die Erfahrung gemacht, dass man Probleme schon irgendwie lösen kann. Und ganz oft sitzt man vor einer Situation, weiß nicht, wie es gehen soll, aber hat so dieses innere Vertrauen, das kriege ich schon irgendwie hin und dann findet man auch irgendwie diese Lösung. Und das ist etwas, was mir heute sehr hilft, weil es dazu beiträgt, dass man sehr in sich ruht. Weil Probleme für die meisten Leute sind Probleme etwas, was ihnen Angst macht, was ihnen Unbehagen bereitet, was sich unangenehm anfühlt. Und dieses unangenehme Anfühlen ist eigentlich gar nicht das Problem selbst, sondern die Sorge davor, vielleicht zu scheitern, es nicht hinzukriegen, vor noch größeren Herausforderungen zu stehen. Und dann versuche ich das immer mit Kreuzworträtseln zum Beispiel zu vergleichen. Also es ist ja so, dass wir auf der einen Seite solche schwierigen Situationen überhaupt nicht mögen und kaum haben wir irgendwie mal eine freie Minute, holen wir uns ein Kreuzworträtsel raus und machen im Grunde genommen ja nichts anderes als wir lösen ein Problem oder Sudokus oder schauen uns Quizshows im Fernsehen an oder wie auch immer und das ist nichts anderes als wir lösen ein Problem. Und wenn man diese Gedanken mal überträgt, dass man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nichts Schlimmes im Sinne von, das wirst du schon irgendwie hinkriegen. Also wenn man dieses Vertrauen in Probleme erstmal gewinnt, was natürlich auch ein gewisser Prozess ist, dann kann das auch sehr, sehr viel Spaß machen. Und für mich hat es dann irgendwann diesen Punkt erreicht, wo ich dann gesagt habe, ach komm mal, das ist doch total verrückt. Das geht bestimmt nicht. Ich probiere es mal aus. So, das ist dann irgendwann so ein Abenteuer geworden. Und auch das ist sozusagen eine Erfahrung, die ich im Leben gemacht habe, die einfach mir unglaublich weiterhilft und einfach so eine innere Ruhe und auch so ein inneres Selbstvertrauen zu sich selbst mir gegeben hat.
Ich kann nachvollziehen, was du sagst. Auf der anderen Seite ist es doch so, wenn mir ein Problem vorgesetzt wird, was ich mir jetzt nicht selber ausgesucht habe, wie ein Rätselheft, dann tendiere ich zumindest dazu, dass ich sage, ich will das möglichst schnell aus dem Weg haben. Und habe überhaupt gar keinen Bock, das irgendwie da großartig Zeit drauf zu verwenden, das zu lösen. In den Beispielen, die du genannt hast, auch aus deiner Kindheit, das Lernen des Schreibens, das Halten des Stiftes und so weiter, der Umgang in der Welt zurechtzukommen, die dich umgibt, die für Menschen mit Armen gemacht ist, da braucht es doch Geduld. Ja. Hast du die auch direkt mitgelernt oder war das ein Erobern einer solchen Geduld? War das ein etwas, wo du auch erstmal reinwachsen musstest, zu lernen, es geht eben nicht per Knopfdruck, sondern es braucht Zeit?
Zeit ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wir leben in einer Welt, in der Zeit etwas sehr Unangenehmes ist. Also wir wollen ja immer, dass Dinge schnell und einfach gehen. Und beides ist in der Regel nicht so einfach. Die meisten Dinge brauchen Zeit und die meisten Dinge sind auch nicht so einfach. Und einfach bedeutet, dass man einfach viele Dinge ausprobieren muss, bis man dann irgendwann zu seinem Ziel kommt. Und diese Geduldsfrage ist eine sehr, sehr wichtige Frage, von der ich aber schon dadurch, dass ich eben Horn spielen lernen wollte, musste, dieses Thema sehr, sehr früh gelernt habe. Denn ein Instrument lernst du nicht in 2 Jahren, auch nicht in 3 Jahren. Also ich habe ja mit 4 Jahren angefangen und der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich fühle mich einigermaßen souverän mit diesem Instrument, würde ich sagen, da war ich so vielleicht Mitte 20. Das bedeutet, da habe ich 20 Jahre gebraucht von ich fange etwas an, bis ich bin in einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich kann dieses Instrument spielen. Also andere würden jetzt wahrscheinlich sagen, das konntest du schon früher spielen, aber das eigene Gefühl, also zu sagen, ich gehe auf eine Bühne und ich habe diese Sicherheit, dass ich sage, das wird schon irgendwie funktionieren, da war ich eher, würde ich sagen, Mitte 20. Und wenn man mit Mitte 20 etwas erlebt hat, was 20 Jahre gebraucht hat, dann ist der Faktor Zeit ein ganz anderer. Also für mich sind zum Beispiel auch 2, 3 oder 4 Jahre, das ist für mich kurzfristig. Oder 5 Jahre, das ist für mich kurzfristig. Wenn ich langfristig denke, dann denke ich vielleicht in 10, 15, 20 Jahren. Also das sind ganz andere Zeithorizonte, die allerdings auch sehr, sehr wichtig ist. Denn Ungeduld, glaube ich, ist ganz oft ein Punkt, weswegen Menschen irgendwann aufgeben. Sie versuchen etwas, dann funktioniert es nicht. Dann versuchen sie es nochmal, dann funktioniert es wieder nicht. Und spätestens beim 3., 4. Mal fangen sie an zu zweifeln und sagen, das kann doch nicht sein, das muss doch funktionieren. Also ich vergleiche das zum Beispiel mit einem, stellt euch vor, man ist in einem Gefängnis eingesperrt und dann findet man durch Zufall einen Schlüsselbund, den ein Wärter verloren hat. Und an diesem Schlüsselbund sind allerdings nicht nur die Schlüssel für deine Gefängniszelle, sondern von allen 100 Gefängniszellen. Und jetzt hast du 100 Schlüssel. Du weißt, ein Schlüssel funktioniert und 99 funktionieren nicht. Was macht man also? Man fängt an, den ersten Schlüssel auszuprobieren. Die Wahrscheinlichkeit bei 1:99 ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieser Schlüssel nicht passen wird. Dann wird man den 2. ausprobieren, den 3. Und selbst beim 5. ist die Wahrscheinlichkeit noch ziemlich hoch, dass es nicht funktionieren wird. Und wenn man jetzt mit diesem, sagen wir mal, Geduldsgedanken dorthin geht und auch mit diesem Fehlergedanken, dass Fehler etwas Schlimmes ist, dann würde die Person wahrscheinlich irgendwann sagen, Gott, ich habe jetzt 5 Schlüssel ausprobiert, alles schiefgelaufen, das funktioniert doch gar nicht und gibt auf. Erst das Wissen, dass dieser eine Schlüssel dabei ist, der für mein Schlüsselloch funktioniert, ermutigt uns, vielleicht sogar 98 Schlüssel auszuprobieren und zu sagen, okay, ich habe 98 Mal ist es schiefgelaufen, 98 Mal ist es gescheitert. Allerdings der Vorteil ist, wenn man 98 Mal was falsch gemacht hat und weiß, welche Schlüssel alle nicht funktionieren, dann steht man auf einmal vor der Situation, dass man eine 50-50-prozentige Chance hat. Denn man hat noch 2 Schlüssel übrig. Einer wird der richtige sein und der andere wird wahrscheinlich der sein, der ebenfalls nicht funktioniert. Das bedeutet, man hat sich eine Wahrscheinlichkeit von 50% erarbeitet. Und das ist halt auch das, was dann sozusagen der Prozess des Fehlermachens mit einem macht, dass man eben lernt, was nicht funktioniert, was man ausschließen sollte und so weiter. Und das ist halt ein Prozess, der braucht einfach Geduld und Zeit. Und wenn wir lernen, dass Zeit eigentlich etwas total Positives ist und etwas sehr Hilfreiches ist, dann kann man Dinge auch etwas gelassener sehen.
Du kennst aber auch dieses, dass dann da eine Person ist oder eine innere Stimme, die sagt, weißt du was, an dem Schlüsselbund mit den 100 Schlüsseln ist der eine Richtige überhaupt gar nicht dran.
Genau. Das ist wieder dieser Prozess, sozusagen, den man davor lernen muss, dass man einfach dieses Vertrauen hat, dass es schon irgendwie funktionieren kann. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich weiß nicht, wie der Lösungsansatz auch nur im Ansatz aussehen könnte. Ich habe keine Ahnung, wie es geht, aber es wird schon irgendwie funktionieren. Das sind Erfahrungen, die man Erfahrungen, die man sammeln muss oder halt von anderen mitsammeln kann. Also jemand, der mich vielleicht sieht, sagt, Mensch, wenn Felix das irgendwie hinbekommt, dann muss ich das ja auch irgendwie hinbekommen. Also ich habe jetzt nicht mehr Talent oder weniger Talent oder bin fähiger oder bin unfähiger für die meisten Dinge, sondern ich habe einfach nur diese ja, Überzeugung und auch das Wissen, was ich gelernt habe, dass ich Lösungen finden kann. Und wenn man dieses Vertrauen nicht hat, dann wird es natürlich schwierig. Und das ist ja auch der Unterschied zwischen einem, sagen wir mal, Rätselheft und den Problemen, die wir uns im Alltag stellen. Wenn wir ein Rätselheft haben, dann wissen wir ja ganz genau, es muss eine Lösung geben. Da hat sich jemand hingesetzt, hat dieses Heft konzipiert, hat sich genau Gedanken gemacht. Das ist nicht irgendwie durch Zufall entstanden. Es muss eine Lösung geben. Und deswegen ist dieser Prozess des sich selbst vertrauen lernens, das ist ein ganz, ganz wichtiger und ganz, ganz entscheidender.
Was war für dich der fieseste Rückschlag, den du erleben musstest? Denn du hast ja mit Rückschlägen zu tun gehabt und du warst auch an Punkten, das beschreibst du auch in dem Buch, wo du nahe dran warst, aufzugeben.
Sehr oft, ja, sehr oft. Und ich hatte auch sehr viele Rückschläge und auch sehr viele Situationen, wo ich unglaublich an mir gezweifelt habe. Ich glaube, die schlimmste Phase für mich war, da war ich so 15 Jahre alt. Und das war ein Interview, so ein Doppelinterview. Ich habe damals einen Preis von einer Stiftung bekommen, das war alles schön. Allerdings dann gab es ein Interview hinterher nach der Preisverleihung mit einer Hannoveraner Tageszeitung. Das war so ein Doppelinterview mit mir und meinem damaligen Professor zusammen. Und dann ging es darum, ob ich mir denn das Hornspielen als Beruf vorstellen könnte. Und dann mit 15 habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht, was ich irgendwie mal beruflich machen möchte. Und dann habe ich halt so irgendwie geantwortet wie, ja, so vorstellen könnte ich mir das schon, aber keine Ahnung, bis zum Abitur sind noch ein paar Jahre hin. Und ich habe noch gar nicht den Satz komplett zu Ende gesprochen. Da gerätschte mir mein Lehrer dazwischen und meinte, also er müsste da kurz was klarstellen, bevor ich weiterrede. Mehr als ein Hobby sei aus seiner Sicht absolut unmöglich. Und da ging es halt um diese Hand im Schalltrichter-Geschichte. Und dann erläuterte er halt, dass es sozusagen absolut unmöglich sei, ohne diese Hand im Schalltrichter jemals auch nur ansatzweise das Niveau eines in Anführungsstrichen normalen Hornisten zu erreichen. Und da war ich dann halt vor dieser Situation, wo ich dachte, okay, du hast halt einen Hornlehrer, der ein sehr renommierter Hornist der damaligen Zeit war, der sagt, dass etwas einfach physikalisch nicht möglich ist. Ja, also wie wenn man sagt, ich möchte gerne ohne Hilfsmittel fliegen können und jemand sagt, das funktioniert nicht. Und dann stand ich da natürlich und sage, okay, ich habe jetzt auch keinen Gegenbeweis in irgendeiner Form. Ich kann auch niemanden fragen. Es hat niemand vorher ausprobiert. Es gibt keine Literatur, die sich damit beschäftigt. Jeden Hornisten auf der Welt, den ich fragen werde, der wird mir exakt genau dasselbe sagen. Mensch, macht das überhaupt Sinn, hier weiterzumachen? Also macht das Sinn, das auszuprobieren? Oder wäre es vielleicht klug zu sagen, ey, ich habe jetzt zwar viel Zeit und Energie in das Instrument investiert, aber hier ist echt ein Punkt, du kannst dir keine Hand wachsen lassen und die ins Horn reinstecken. Man kann jetzt auch nicht eine künstliche Hand nehmen, weil das Problem ist, dass die Hand eben sehr viel sich bewegt und sozusagen Korrekturarbeiten machen müsste. Das bedeutet, irgendwas reinstecken würde auch nicht funktionieren. Und macht das wirklich Sinn, hier weiterzumachen? Das war, glaube ich, so der Punkt für mich, wo ich dem Aufhören am nahesten war und was für mich eine sehr, sehr schwierige Zeit war, weil es halt auch etwas ist, was halt, wie du ja eben schon gesagt hast, was sich eben nicht in einer Stunde oder in 2-3 Tagen löst, sondern wo du wirklich Jahre mit beschäftigt bist und auch wenn du ein Jahr dich damit auseinandersetzt, weißt du immer noch nicht, kann das überhaupt funktionieren oder funktioniert es überhaupt nicht.
Und du hast bewiesen, es funktioniert. Du hast eine Technik entwickelt, die das möglich macht, mit der du deinen Klang gestalten kannst. Und wir wollen dich nochmal hören am Horn mit Lascha Kyopianga von Georg Friedrich Händel.
Thank you.
Lascha Kyopianga von Georg Friedrich Händel hier für Horn und Orchester. Felix Klieser war das zusammen mit den Charles Chamber Artists zu hören auf seinem Album Beyond Words. Felix, du erzählst sehr offen, dass du dich nie über deine Behinderung identifiziert hast oder definiert hast, sondern eigentlich über das, was du im Leben dir erträumt hast, über deine Wünsche, die du im Leben hattest. Dein größter Wunsch war es, Hornist zu werden. Das hast du längst geschafft. Und es gibt ja dieses Phänomen, dass wenn ein Wunsch, ein Ziel erreicht ist, irgendwie die Frage ist ja, und dann? Wie ist das bei dir? Wie geht es weiter? Wie findest du Perspektiven, neue Träume, neue Wünsche?
Das ist tatsächlich so. Also meine Lebenserfahrung, das ist jetzt eine sehr subjektive Erfahrung, ist eigentlich sozusagen, dass der Weg zu etwas hin manchmal wesentlich schöner ist, als wenn man das Ziel erreicht hat. Und ich glaube, man kann das damit vergleichen, wenn man jetzt irgendwie eine bestimmte Sache sich wünscht. Jemand möchte gerne ein bestimmtes Paar Schuhe haben oder einen Mantel oder was auch immer. Und man schaut sich dieses Paar Schuhe immer wieder, wenn man im Laden ist, schaut man sich dieses Paar Schuhe an und träumt davon, wie es wäre, dieses Paar Schuhe zu haben und so weiter. Und muss aber noch ein bisschen sparen und dann spart man und spart und spart. Und nach vielen, vielen Monaten oder Wochen oder Jahren, je nachdem, wie teuer die Schuhe sind, kommt man dann in den Laden und kauft sich dieses Paar Schuhe. Und natürlich freut man sich dann erstmal, aber dieser Zauber, dieses davon träumen, das ist dann erstmal ein bisschen verflogen. So. Und das ist auch etwas, was ich sehr schätze, einfach diese Vorfreude, dieses einen Weg zu beschreiten, ist etwas, was mir sehr, sehr viel Freude gemacht hat. Und das war, glaube ich, auch mit ein Grund dafür, weshalb ich jetzt dieses Buchprojekt zum Beispiel gemacht habe. Also von der ersten Idee, ich will ein Buch schreiben, bis das Buch ist da, hat das, glaube ich, jetzt 4 Jahre gedauert, so sozusagen. Das war schon ein längerer Prozess. Das Schreiben ging dann relativ schnell. Das war dann sozusagen, wenn man den Vertrag mit dem Verlag abschließt, bis zur Manuskriptabgabe. Ich glaube, da hatte ich da irgendwie so 4 Monate. Also das ging dann relativ schnell, aber bis da man da erstmal hinkommt, war das ein langer Weg und das hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Und jetzt auch zu sagen, ich möchte gerne als Speaker auftreten und Menschen dabei helfen, vielleicht eine andere Sicht auf sich selbst zu haben und vielleicht auch ein kleines bisschen Hoffnung zu verteilen und vor allen Dingen auch in Zeiten, in denen gerade wahnsinnig viel passiert, in denen auch wahnsinnig viele Dinge passieren, die uns vielleicht auch Angst und Kummer und Sorge bereiten, da vielleicht so ein bisschen Funken Hoffnung und Freude und positive Nachrichten zu verteilen, das ist etwas, was mir gerade sehr, sehr viel Spaß macht und weswegen ich es auch gerade sehr, sehr schön finde, mich einfach einerseits mit mir auseinanderzusetzen, aber auch mit anderen Menschen. Also wie funktionieren andere Menschen, wie denken andere Menschen, was sind deren Wünsche, Träume, was sind deren Ängste und so weiter und wie schaffen wir das vielleicht auch als Gesellschaft, das ist ja auch ein Kapitel, wo es sozusagen um die Gesellschaft und wie sehen wir uns als Gesellschaft sehen und wie wichtig es eigentlich auch ist, dass wir als Gesellschaft lernen, zueinander zu halten und füreinander da zu sein und sich gegenseitig zu unterstützen, denn das ist das, was uns ja als Menschen ausmacht. Wir sind keine Einzelkämpfer, sondern wir funktionieren nur als Gesellschaft. Niemand würde alleine auf einer einsamen Insel ohne Internet, ohne alles lange überleben. Wir brauchen immer andere Menschen. Das sind für mich sehr, sehr wichtige Punkte, die mich unglaublich interessieren und faszinieren und wozu ich jetzt auch einfach Lust habe, neben der Musik mich dort ein bisschen mehr mit zu beschäftigen.
Das heißt, bei allem Verwirklichen von Träumen, bei allem Ziele stecken und schauen, wie komme ich da eigentlich hin, ist dir schon auch die Offenheit wichtig.
Ja, absolut. Also wie gesagt, für mich ist das Leben, ist eigentlich ein großer Abenteuerspielplatz. Und wenn man dieses Abenteuer mal für sich selber annimmt und sagt, ey, wir haben eigentlich eine riesengroße Spielwiese und wir selber müssen entscheiden, welches Spielzeug wir von der Spielwiese benutzen wollen, dann kann das alles total spannend und interessant sein. Und wenn man sich öfter mal in Dinge reinschmeißt, wo man sich denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo bist du denn hier gelandet? Das kann ein großes Abenteuer sein. Und das ist für mich das Leben. Ich liebe es, mich in Dinge reinzuschmeißen, wo ich keine Ahnung von habe und komplett im kalten Wasser zu sein. Und dann erlebt man manchmal Dinge, von denen man vorher gar nicht dachte, dass sie überhaupt existieren.
Und das war NDR Kultur à la carte mit Felix Klieser. Danke dir ganz herzlich, dass du da warst.
Dankeschön.
Und das Buch Stell dir vor, es geht nicht und einer tut es doch, wie wir lernen, mehr zu können, als wir denken, von Felix Klieser, ist im Econ Verlag erschienen. Schön, dass auch Sie dabei waren. Tschüss, sagt Friederike Westerhaus.